Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und willkommen zu einer Sendung, die ich so schon lange nicht mehr gemacht habe, und zwar zu einer Monatsübersicht. Es betrifft den kommenden Monat jeweils, in diesem Fall ist es der Oktober 2023, und die Verlage sind im Herbst immer sehr busy, immer sehr aufgeregt und gut aufgelegt, und so kommt im Oktober auch eine Menge Zeug raus. Also Oktober und Dezember dürften die beiden Monate sein, abgesehen jetzt vom Frühlingsprogramm, also Herbst und Frühling, da ist immer besonders viel los. Und mit dieser Sendung will ich wieder an die monatlichen Übersichten, die ich früher gemacht habe und die ich aus dem Programm genommen habe, anschließen. Und es betrifft die Bücher, die ich immer für den kommenden Monat für mich gehighlightet habe. Es kommen ja unzählige Bücher raus und manche Monate sind pickepacke voll mit interessanten Titeln. Und dann gibt es wieder Monate, wo ich mir persönlich schwer tue, überhaupt etwas zu finden, das mich interessieren könnte. Und es ist natürlich immer alles abhängig vom persönlichen Geschmack. Das muss ich ja eigentlich nicht dazu sagen. Und diese Sendung kann dann auch nur jene interessieren, die auf der gleichen Wellenlänge liegen oder sich andersherum einfach von anderen Leuten inspirieren lassen wollen. Wenn ich also die Bücher, die ihr euch selbst vorgemerkt habt und von denen ihr jetzt schon sagt, auf das bin ich am meisten gespannt, wenn diese Bücher nicht dabei sind, dann nehmt mir das nicht krumm. Stattdessen würde ich mich freuen, wenn ihr eure Favoriten in die Kommentare der Website fantastikon.de schreibt, denn es ist gar nicht so einfach, immer alles im Blick zu haben, und vielleicht habe ich ja das ein oder andere vergessen, und ganz bestimmt habe ich schon das ein oder andere vergessen, aber es würde natürlich auch den Rahmen einer Sendung sprengen, wenn man wirklich eine komplette Übersicht über die jeweiligen Monate machen wollte. Und die Bücher, die ich hier ausgesucht habe, das sind diejenigen, die mich im Oktober 2023 interessieren, kurz vor Halloween, der steht ja vor der Tür. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich all diese Bücher tatsächlich lesen oder hier besprechen werde. Es ist eher als Vorauswahl zu verstehen, und es kam oft schon vor, dass mich irgendetwas an einem Buch angezogen hat, aber nach ein paar Seiten war ich definitiv raus. Das kennt ihr sicher. Man hat seine Präferenzen und denen spürt man natürlich erst einmal nach, und hat man vielleicht nur einen Autorennamen, einen Titel oder einen Klappentext, der einen interessieren könnte. Wobei sich folgendes Sprichwort immer wieder als wahr erweist: ein Buch führt zum nächsten Buch. Im Grunde wollte ich die Jagd nach den Neuerscheinungen ein für allemal sein lassen. Das ist auch der Grund, warum ich diese monatlichen Übersichten dann eingestellt habe. Ganz einfach deshalb, weil sie Zeit frisst. Wenn man ständig damit beschäftigt ist, Kataloge zu wälzen, dann kommt man logischerweise nicht zum Lesen oder zum Hören eines Hörbuchs, das ich mir auch seit ungefähr 3 Jahren angewöhnt habe. Und außerdem gibt es noch sehr viele Bücher und Klassiker und Serien, die in der Vergangenheit liegen und die auch sehr gut sind und die auch aufgearbeitet werden wollen. Und irgendwie werden wir ja alle dazu getrimmt, immer auf die Neuigkeiten zu stoßen und die Neuigkeiten zu besprechen. Aber das ist manchmal gar nicht so ertragreich. Zumindest was mich betrifft. Andererseits will man auch nichts verpassen, und ich habe so ziemlich jeden Newsletter in meinem Postfach, um das zu verhindern. Aber es lässt sich natürlich nicht immer verhindern. Hier habe ich jetzt 4 Bücher aus dem Bereich der Fantasy und 4 Bücher aus dem Bereich Kriminal, Literatur und Thriller. Ziemlich ausgewogen diesmal, also 8 Bücher. Früher habe ich ja immer nur 5 Bücher ausgewählt. Also diesmal gibt es 8. Und wir machen das jetzt ganz einfach so. Ich lese natürlich den Klappentext vor, damit ihr überhaupt wisst, worum es bei den einzelnen Büchern geht. Und dann erkläre ich euch noch, warum ich dieses Buch auf die Liste genommen habe und was mich daran im Vorfeld vielleicht interessiert. Das erste ist Swordcatcher, die Chroniken von Castellan, von Cassandra Clare. Und da ist es jetzt so, Cassandra Clare ist natürlich mir ein Begriff. Also hier war es die Autorin, auch wenn ich in ihrem bisherigen Werk mich nicht so gut auskenne. City of Bones war das, aber sie hat wahnsinnig viele Prequels oder Sequels zu ihren City of Bones geschrieben. Aber da bin ich, wie gesagt, noch gar nicht so firm. Aber Cassandra Clare taucht immer wieder irgendwo auf, wenn ich nach irgendetwas forsche. Und hier ist es so, dass das ihre erste High Fantasy sein soll. Also ihr erstes High Fantasy Output. Und in der High Fantasy ist die letzten 10, 15, 20 Jahre nichts Großes mehr passiert. Eben auch, was mich betrifft. Es gibt natürlich jetzt vielleicht Hörer, die sagen, oh, High Fantasy ist genau das, was mich interessiert. Und da kommen sehr wohl großartige, bahnbrechende Werke heraus. Kann ja sein. Ich auf jeden Fall kenne keine oder nicht so viele. Aber wenn jemand wie Cassandra Clare, also eine profilierte Bestseller-Autorin, die man eben kennt und die schon sehr viel geschrieben hat, sich jetzt in dieses mittelalterliche Setting begibt, dann interessiert mich das. Und das Buch erscheint am 25. Oktober bei Penhaligon oder Penhaligon oder einfach bei Penguin Random House. So. Und worum geht's? Also, ich lese euch mal den Klappentext vor. Kehl war ein Straßenkind ohne Eltern. Ein Niemand ohne Zukunft. Doch dann wurde er zum Schwertfänger, zum Doppelgänger des königlichen Erben von Castellan, Prinz Conor Aurelian. Kehl wuchs mit Conor auf, sie sind wie Brüder, doch ein Schwertfänger hat nur einen Zweck, statt des Thronfolgers zu sterben. Ein vereiteltes Attentat führt Kehl mit der Heilerin Lynn an den Hof des gefürchteten Lumpensammlers, den Herrscher über Castellans Unterwelt. Ein kurzer Einwurf, hier hört sich das Ganze ein bisschen an wie Camorra von der Locke Lamora-Reihe von Scott Lynch. Aber es geht noch weiter. Und dort entdecken Lynn und Kehl eine Verschwörung, welche ihre Welt ins Chaos zu stürzen vermag. Und jetzt kommt noch ein bisschen Romance mit hinein, denn es ist ja Cassandra Clare immerhin. Denn eine Liebe, die nicht sein darf, steht im Begriff, das Königreich zu zerstören. Das ist also der Verlagstext. Und weil ich gerade Scott Lynch erwähnt habe, also das Buch kommt auch erst in England, im englischsprachigen Raum am 10. Oktober raus, also bei uns am 25. Oktober, 14 Tage später. Aber es ist ziemlich zeitnah. Und Scott Lynch hat das Buch wohl schon im Vorfeld gelesen und hat dann eben auch einen Blurb dazu geschrieben, hat sich sehr positiv geäußert. George Martin auch, der hat auch einen Blurb verfasst. Und Leigh Bardugo, die hat auch einen Blurb verfasst. Also es sind ein paar Hochkaräter. Man weiß ja, wie das läuft. Ein paar Schriftsteller werden ausgesucht, die etwa in dem gleichen Genre schreiben, die ähnliche Qualitäten haben. Und die werden dann von den Verlagshäusern darum gebeten, etwas Positives, Werbeträchtiges zu diesen Büchern zu sagen. Und bei Scott Lynch, da denke ich mir immer, der sollte jetzt endlich mal den vierten Band seiner Locke Lamora-Reihe, also die Gentleman Bastards, vorlegen. Und da warten wir ja schon seit fast Jahrzehnten, also seit vielen, vielen Jahren drauf. Das ist ja, da gibt es ja einige Autoren, die stocken. Das ist ja auch, George R. R. Martin stockt ja auch mit seinem letzten Buch von Game of Thrones. Ob das jemals kommt, er ist ja mittlerweile schon in einem Alter und wir hoffen natürlich alle, dass er sich bester Gesundheit erfreut und noch fleißig weiterschreiben kann. Er versichert ja auch immer wieder, er ist dabei. Das letzte Buch ist zum Drittel fertig. Ich weiß es nicht. Ich bin da manchmal ein bisschen skeptisch. Und bei Scott Lynch ist es so, ja, das Buch wurde auch schon vor fünf Jahren in Deutsch sogar angekündigt. Das hat schon ein Cover und wird dann immer wieder verschoben. Von Jahr zu Jahr, dann mal nur ein halbes Jahr. Und die Gentleman Bastard-Reihe von Scott Lynch halte ich für eine der besten 5 Fantasy-Reihen überhaupt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie es weitergeht. Also, das zum Thema Scott Lynch. Aber jetzt wieder zurück dann zu Cassandra Clare. Und wenn man sich das Buch anschaut von Penhaligon, das ist schön. Ich selber bin ja kein Büchersammler mehr. Das hat Platzgründe bei mir. Ich habe viele, viele tausend Bände. Ich bin ein Kindle-Fan. Ich bin vor Jahren von jemandem, der ein Kindle-Gegner war oder ein Gegner des E-Books, das kommt mir überhaupt nie in die Tüte, tatsächlich zu einem Befürworter geworden, dass ich jetzt mit Büchern nicht mehr viel anfangen kann. Ich verstehe das natürlich, ich will hier auch gar niemanden, es geht hier nicht um was ist besser und wer sollte dies oder das tun, sondern ich habe einfach gar keinen Platz mehr und für jemanden, der aber diesen Platz hat und seine Bibliothek vielleicht nach Farben ordnet oder einfach nur irgendwas auf dem Kaffeetisch stellen will, es hat ein schönes Cover, es ist schön aufgemacht und Buchfreunde werden auch am Cover und an diesem Buch selber ihre Freude haben. Das ist das erste Highlight für mich, in das ich auf jeden Fall mal reinschaue und dann seht ihr ja, ob irgendwann mal eine Einzelbesprechung dieses Buches kommt. Kann ich euch noch gar nicht sagen, aber ich werde mich ein bisschen näher mit Cassandra Clare beschäftigen. Der zweite Eintrag ist Der achte Tag von Diane K. Salerni. Das erscheint am 28. Oktober im Foliant Verlag. Das ist zum Beispiel ein Verlag, den hatte ich noch gar nie auf dem Schirm und hatte ihn auch gar noch nie Ich hatte noch nie ein Buch vom Foliant Verlag in den Händen. Und auch die Autorin sagt mir nichts. Ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor und dann sage ich euch, warum ich dieses Buch mit aufgenommen habe. Also, der 13-jährige Jax erwacht in einer menschenleeren Welt. Aber dann ist der nächste Tag ein ganz normaler Donnerstag. Ist Jax verrückt geworden? Was geht hier vor? Ja, hier bei diesem Satz musste ich jetzt erstmal stutzen. Ich lese ihn nochmal vor. Der 13-jährige Jax erwacht in einer menschenleeren Welt. Soweit so gut. Weiter geht's dann mit: Aber dann ist der nächste Tag ein ganz normaler Donnerstag. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Wieso bezieht sich der ganz normale Donnerstag auf eine menschenleere Welt? Und wieso sollte in einer menschenleeren Welt nicht ein ganz normaler Donnerstag Donnerstag sein? Im Kalender steht, also versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe den Satz nicht. Okay, ist Jax verrückt geworden? Was geht hier vor? Bin ich verrückt geworden? Was geht hier vor? Ich lese mal einfach weiter. Nach dem Tod seines Vaters muss Jax bei Riley Pender leben, einem überforderten 18-Jährigen, der kaum für sich selbst sorgen kann. Von diesem erfährt er, dass er gerade den achten Tag erlebt hat, einen zusätzlichen Zeitraum von 24 Stunden zwischen Mittwoch und Donnerstag. Okay, jetzt wird aus dem ersten Satz ein bisschen ein Schuh. Der 13-jährige Jax erwacht in einer menschenleeren Welt, aber dann, nachdem er in dieser menschenleeren Welt erwacht ist, danach wiederum, heißt es sozusagen, geht der Donnerstag weiter. Das ist ein bisschen unglücklich tatsächlich formuliert hier oben. Manche Menschen, wie Jax und Riley, haben die Fähigkeit, in allen acht Tagen zu leben. Aber andere, wie Evangeline, das Teenager-Mädchen, das sich seit Jahren im Haus nebenan versteckt, existieren nur an diesem besonderen Tag. Und es gibt einen Grund dafür, dass Evangeline sich versteckt. Sie ist eine Nachfahrin des mächtigen Zauberers Merlin, und es gibt eine Gruppe von Personen, die sie benutzen wollen, um die normale 7-Tage-Welt und alle, die in ihr leben, zu zerstören. Jax ist hin und her gerissen zwischen dem Schutz seiner neuen Freundin und der Rettung der Menschheit vor der völligen Zerstörung und steht vor einer unmöglichen Wahl. Selbst mit einem zusätzlichen 8. Tag läuft die Zeit ab. So, also, soweit jetzt der etwas widersprüchliche Klappentext. Und dann gucke ich jetzt gerade noch nach der Autorin Diane K. Salerni ist die Autorin mehrerer Jugendbücher. Und das habt ihr ja auch schon gemerkt. Wenn 13-Jährige, 12-Jährige und das obere Alter 18 ist, dann handelt es sich voraussichtlich um ein Jugendbuch. Und das ist auch der Grund, warum ich mir das mal reingenommen habe. Jugendbuch ist ja auch immer so eine Sache, ich habe das schon anderswo erwähnt, das Jugendbuch, das ist ja eigentlich kein Genre. Im Jugendbuch gibt es genauso Krimis und Thriller und Abenteuer und Dystopie und Horror oder Grusel, nennen wir es mal Grusel in dem Fall. Aber damit wird natürlich ein Zielpublikum definiert. Und diese Frau Salerni schreibt also mehrere Jugendbücher. Und dieses hier, der 8. Tag, ist der Auftakt einer Trilogie. Die Schriftstellerin Diane war 25 Jahre lang Lehrerin, bevor sie ihren Beruf aufgab, um sich auf Friedhöfen herumzutreiben und 2000 Jahre alte Pyramiden zu besteigen, um ihre Bücher zu recherchieren. Sie lebt in Pennsylvania, USA, mit ihrem Mann und zwei schelmischen Katzen. Die Katzen dürfen nicht fehlen, das ist in jeder Autorenbiografie mittlerweile fest implementiert. Und naja, was mich interessiert ist eben, ich habe einen leichten Softspot für das ein oder andere Jugendbuch. Die meisten, muss ich ganz ehrlich sagen, gefallen mir nicht, aber wenn mir ein Jugendbuch gefällt oder eine Jugendbuchreihe gefällt, wie jetzt vor kurzem oder in den letzten Jahren, was Myrtle Hardcastle, das ist natürlich was ganz anderes, da ist es ein Krimi. Das hier ist wohl eher ein dystopischer Fantasy, ein dystopisches Fantasy-Jugendbuch. Und mich hat eben interessiert, ja, es hört sich trotzdem interessant an, also mich interessiert, was da vor sich geht. Und das ist aber jetzt auch fast schon das Einzige. Und was ich eben gesehen habe, ist, dass der 8. Tag, diese beginnende Trilogie, also dass der Foliant Verlag, von dem ich noch nie gehört habe, die Spook-Sachen rausbringt. Und Spook ist auch eine Jugendbuchreihe, zu der kommen wir gleich noch. Da habe ich nämlich auch gehighlightet. Also ich habe in diesem Monat den Foliant Verlag gleich zweimal gehighlightet und die Spook-Serie sagt mir was und ich will immer wieder drauf zugreifen und habe es bis jetzt nicht geschafft. Und im Zuge des 8. Tages jetzt, dieses Buches, habe ich gesehen, wo Spook überhaupt erscheint. So, also da kommen wir aber gleich dazu. Nämlich jetzt. Was da nämlich am 30. Oktober im Foliant erscheint oder rauskommt, ist der 7. Band der Spook-Reihe. Der Titel: Der Albtraum des Geisterjägers. Und das Buch ist, wie die ganze Reihe oder Serie, von Joseph Delaney. Da lese ich auch mal kurz den Klappentext, der ist diesmal wirklich auch kürzer. Die Grafschaft steht vor dunklen Zeiten und der Spook wird von schrecklichen Träumen heimgesucht. Als seine kostbare Bibliothek niedergebrannt und seine alte Feindin Knochen Lissy wieder auf freiem Fuß ist, gerät alles aus dem Gleichgewicht. Die Albträume werden wahr und die Kräfte des Spooks scheinen gerade dann zu schwinden, als er sie am meisten benötigt. So weiter Verlagstext. Und ja, das ist eine Sache, mich interessieren interessante Gruselgeschichten für Jugendliche. Ich bin auch ein Horrorfan, oder ich muss mittlerweile fast sagen, ich war mal ein Horrorfan. Diese Sache, wie sich der Horror entwickelt hat, das ist eine Sache, eine Richtung, in die ich nicht mitgehe. Also dieses ganze Splatter und das ganze, diese ganze perverse Travestie im Horror, zum Beispiel das, was beim Fester Verlag rauskommt. Ne? Also ich will den Fester Verlag jetzt nicht an den Karren fahren, der hat auch wirklich ganz, ganz interessante Sachen. Aber nur, dass ihr wisst, das ist Zeug, das mit dem Horror, wie ich ihn verstehe, eigentlich gar nichts zu tun hat. Und in Jugendbüchern ist man davor ein bisschen safe. So ein angenehmes Gruseln, ja, und auch spannend. Es kann ja auch spannend sein und gerade das ist ja eigentlich spannend. Aber da kommen wir in einer anderen Sendung mal dazu, dass ich sage, wie sehr sich das Horrorgenre ins Negative verändert hat. Und es gibt natürlich gute Horrorgeschichten, die sind aber, die heißen dann heute nicht mehr Horrorgeschichten, sondern Weird Tales. Das ist ja mittlerweile in den letzten 5 bis 10 Jahren hier auch in Deutschland ein bisschen populär geworden. In dem Genre habe ich ja selber auch schon mir meine Spuren verdient und auch als Übersetzer gearbeitet. Das ist das, was wirklich interessant ist. Nur, dass ihr hier ein bisschen versteht, warum mich diese Sachen interessieren und andere Sachen nicht interessieren. Und ich habe bis jetzt auch noch keinen Kontakt zum Spook gehabt, aber seit Band 1 taucht er, ähnlich wie Cassandra Clare vorhin, der Name immer wieder auf. Er taucht immer wieder auf und er verfolgt mich. Und das kann ja immerhin ein Zeichen sein, dass ich zumindest mal reinschauen werde. Und in diesem 7. Band, natürlich fange ich nicht mit diesem 7. Band an, aber ich habe mir jetzt auf den Zettel geschrieben, dass ich mir den 1. Band mal zu Gemüte führe und dann überhaupt mal schaue, ob das was für mich ist. Aber es erscheint eben jetzt am 30. Oktober der 7. Band und deswegen habe ich dieses Buch hier mit aufgenommen. Und das letzte der Fantasy-Abteilung ist Requiem für einen blutroten Stern von Annika Beer. Und da lese ich euch auch gleich den Klappentext vor, bevor ich da was dazu sage. London 1873. Na, eigentlich kann ich jetzt schon was dazu sagen. Wenn irgendwo ein Klappentext anfängt mit London 1873 oder London 1800XX, alles vor 1900, dann erregt das meine Aufmerksamkeit, weil ich ein Fan des viktorianischen London bin. Und das ist natürlich auch interessant. Ich bin erstens mal ein Fan von echter viktorianischer Literatur, wie Charles Dickens und Conan Doyle logischerweise oder Louis Stevenson und viele andere. Aber was ich eben auch interessant finde, ist, wenn Autoren aus der heutigen Zeit sich in dieses Genre begeben oder beziehungsweise in diese Zeit begeben, in diese Epoche begeben und sie aus der heutigen Sicht bereichern. Das ist nicht immer glücklich, das glückt manchen nicht sehr gut, aber anderen glückt es dann. Und wenn es aber klappt, also das will ich sagen, wenn es klappt, dann ist es meistens irgendetwas, wo ich mich in diese Geschichte und in diese Atmosphäre hineinlegen kann. Meistens bin ich enttäuscht, aber nichtsdestotrotz, wenn dort steht London 1800XX, in dem Fall 73, dann muss es auf meine Liste. Ich lese mal weiter. Cedric Edwards ist Konzertpianist, Klavierlehrer an der Royal Academy of Music und sterbenskrank. Eine noch weitgehend unbekannte und unheilbare Krankheit droht sein Leben auf wenig verbleibende Jahre zu verkürzen. Doch nachdem ein Jahr zuvor bereits seine Frau verstarb, ist Cedric fest entschlossen, alles zu tun, damit seine Kinder nicht auch noch ihn verlieren. Als ihm seine Ärztin eine ungewöhnliche Therapie vorschlägt, die ihn nicht nur heilen, sondern sogar unsterblich machen soll, kann er daher nicht anders als zuzustimmen. Ohne zu ahnen, dass er sich damit mehr Blut und Dunkelheit ins Haus holt, als er sich je hätte ausmalen können. So, der Klappentext ist für mich schon mysteriös genug und hört sich auch nicht nach diesen 0815 tausendmal totgedrehten schon Unfug an, den man ja oft irgendwie mit diesen Sherlock-Holmes-Klonen, die ja aus dem Boden sprießen. Man kann mit dieser viktorianischen Zeit viel, viel interessantere Geschichten erzählen. Und hier, was der Klappentext zumindest hergibt, denke ich, dass das so sein könnte. Ich kenne Annika Behr nicht. Das Buch erscheint am 31. Oktober bei Drachenmond. Und auch von Drachenmond hatte ich jetzt noch gar keine Besprechung hier. Und auch diesmal ist wirklich ein paar Verlage in mein Bewusstsein getreten, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Auch hier ist das Buch ziemlich schön aufgemacht. Wir haben da eine Apothekerflasche, daneben einen Totenkopf. Also auf dieser Apothekerflasche ist ein Wappen oder beziehungsweise so ein Label. Da steht der Text drauf, beziehungsweise der Titel, für einen blutroten Stern. Dann haben wir den Totenkopf, der hinter der Flasche, hinter dieser Apothekenflasche her vorschaut. Auf der anderen Seite haben wir eine alte Spritze, eine wirklich uralte Spritze, Injektionsnadel. Und dahinter, ganz im Hintergrund, ist natürlich das neblige London mit dem Big Ben. Das ist alles ein bisschen in einem Pastellbraun-Beige gehalten. Ja, das gefällt mir eigentlich auch schon von der Optik her sehr gut. Auf der Verlagsseite steht dann auch noch Vampire, Düster, Sepia, Nacht, Schnee, Blut, Medizinforschung, viktorianisches Zeitalter. Das sind natürlich die Schlagworte. London, Rom, klassische Musik. Na gut, Rom, weiß ich jetzt nicht, was hat Rom damit zu tun? Straßenmusik, Klavier, Violine, Herbstsonne. Na, muss man mal gucken. Ach so, das ist irgendwie... Ach so, jetzt, mein Gott, ich bin schon ein bisschen dumm. Manchmal rase ich einfach so durch die Seiten. Das ist aus dem Interview mit Annika Behr zum Buch. Und da wurde sie gefragt, welche Farben und Schlagworte fangen für dich die Atmosphäre deines neuen Buches perfekt ein. So, jetzt habt ihr die Atmosphäre schon von mir bekommen. Auf jeden Fall habe ich mir das, wie ich schon sagte, London 1873, das reicht, um bei mir auf der Liste zu landen, um es mir mal anzuschauen. Und der Klappentext ist vielversprechend. Alles andere vergesst jetzt einfach, streicht, dass ich das jetzt einfach irgendwie gesagt habe oder beziehungsweise versucht habe zu sagen. Da kam ja nichts Vernünftiges dabei rum. Kommen wir jetzt zur Mystery- oder Thriller-Abteilung. Und da haben wir jetzt gleich einen Dreifachschlag aus dem Hause Kain und Aber. Auch ein Verlag, den kenne ich natürlich, aber auch ein Verlag, den ich noch nicht besprochen hatte. Und zwar von der Nicola Absen, Experte in Sachen Mord, ist der erste Band. Mit dem Schnee kommt der Tod, ist der zweite Band. Und Dorf unter Verdacht ist der dritte Band dieser Serie oder Reihe. Und was hier interessant ist und warum ich es gehighlightet habe, ist, dass hier Josephine Tay eine Hauptrolle spielt oder die Hauptrolle spielt. Und Josephine Tay ist eine der großen Autorinnen des goldenen Zeitalters des Kriminalromans. Und so spielt das Buch natürlich logischerweise im März 1934. Das war so die Zeit. Ich lese euch mal den Text vor. März 1934. Josephine Tay fährt mit dem Highland Express von Schottland nach London, um den Triumph ihres Theaterstücks zu feiern. Doch ihre Ankunft wird von dem Mord an einer jungen Mitreisenden überschattet. Detective Inspector Archie Penrose ist überzeugt, die Tat stehe in Verbindung mit Josephine. Irgendwo in der extravaganten Theaterwelt lauere ein skrupelloser Mörder, der darauf aus sei, sie zum Opfer ihres eigenen Erfolgs zu machen. Können die beiden den Fall lösen, bevor er nochmals zuschlägt? Während ihrer Ermittlungen tauchen sie tief ein in das Londoner Westend mit all seinen Intrigen und Verlockungen. Sie merken, je tiefer sie graben, desto häufiger stoßen sie auf Geheimnisse aus der Vergangenheit, die verscharrt wurden, um nie wieder gesehen zu werden. Also, hallo, wenn das kein Klappentext ist, der jemanden, der auf gute Kriminalliteratur steht und dem auch Josephine Tay ein Begriff ist, also, wie kann man da nicht reingezogen werden? Darauf will ich hinaus. Und warum kommen jetzt gleich drei Bücher hintereinander raus? Naja, ich denke, also An Expert in Murder, also so die Originalausgabe, die kam schon 2008 raus. Die ersten drei Bände erschienen im Original 2008, 2009 und 2010. Mittlerweile gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das 11. Buch kam 2022 raus. Also wird es Zeit, dass man da ein bisschen hinterherhetzt. Wenn man da jetzt zum Beispiel eine jährliche Erscheinung draus machen würde, dann würden wir den Band, der letztes Jahr rauskam, erst, 2033, 2034 bekommen. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man sich dazu entschieden hat, jetzt endlich mal hier Nicola Absen zu publizieren und einem Publikum vorzustellen. Und ich bin sehr gespannt, weil auch das hört sich für mich so spannend an. Und natürlich, jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ist schon wieder London. Ja, richtig, ist London, aber es ist auch Josephine Tay. Das habe ich mir gehighlightet, alle drei habe ich mir gehighlightet, obwohl ich jetzt nur den Klappentext vom ersten Band vorgelesen habe. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger bei diesen Krimis. Wir haben als nächstes, habe ich das Blut der Opfer von Stuart McBride. Und Stuart McBride habe ich natürlich genommen wegen Stuart McBride. Das Blut der Opfer erscheint am 18. Oktober bei Goldmann. Und was da interessant ist, ich meine, Stuart McBride ist immer interessant, aber was da interessant ist, liegt im Klappentext. Helft mir. Diese Worte hinterlässt ein brutaler Serienkiller an jedem Tatort, geschrieben mit dem Blut der Opfer. Die Medien nennen ihn den Bloodsmith. Vergleiche mit Jack the Ripper machen im schottischen Oldcastle die Runde. Und selbst nach Monaten hat die Polizei noch keine Spur. Detective Sergeant Lucy McVeigh sucht verzweifelt nach Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern, nach einem Muster oder übersehenen Hinweisen. Da schlägt der Bloodsmith erneut zu. Es scheint aber noch eine zweite Bedrohung in der Stadt zu geben. Davon ist ein junger Mann überzeugt, der um sein Leben fürchtet und Lucy um Hilfe bittet. Also auch hier gibt der Klappentext schon hervorragend her, worum es geht. Ich lese natürlich auch wieder Jack the Ripper. Und es ist auch klar, dass ich bin jetzt kein Ripperologe, aber ich interessiere mich und immer schon für Jack the Ripper. Und als ich in London war, habe ich auch die Jack the Ripper Tour mitgemacht, die sehr, sehr spannend war und mir da einige Bücher gekauft. Das ist ein Faszinosum für mich. Mit Jack the Ripper kriegt man mich ähnlich wie mit London 1800XX, wie ich es vorhin gerade gesagt habe. Und dann finde ich den Namen auch geil, Bloodsmith. Und natürlich den Autor, Stuart McBride. Aber es geht jetzt ja auch gar nicht darum, hier jetzt ein Autorenprofil zu machen. Zu Stuart McBride komme ich bestimmt das ein oder andere Mal noch. Also, das Blut der Opfer am 18. Oktober bei Goldmann. Als nächstes, da habe ich das Buch genommen, obwohl ich überhaupt auch die Autorin nicht kenne, Sophia Slater. Das ist jetzt wieder so ein plakativer Name, Die Einladung. Und da war ich erstmal ein bisschen skeptisch. Und warum ich skeptisch war, ob ich das überhaupt reinnehmen soll, das bekommt ihr vielleicht raus, wenn ich euch den Klappentext vorlese. Auf einer abgelegenen schottischen Insel trifft eine Gruppe von Fremden zu einer vermeintlich glamourösen Silvesterparty ein. Soweit so gut. Allein dieser Satz, lasst ihn euch nochmal auf der Zunge zu gehen. Auf einer abgelegenen schottischen Insel trifft eine Gruppe von Fremden zu einer vermeintlich glamourösen Silvesterparty ein. Also könnt ihr, ob das jetzt eine Silvesterparty ist, ob die glamourös ist, das ist völlig egal. Und auch ob die in Schottland ist, ist egal. Aber nehmt einfach Insel, Gruppe von Fremden. Dann seid ihr bei Agatha Christie's. Da gab es keines mehr. So wie es heißt, dieser berühmte, da gab es keines mehr. Und diese abgeschiedenen Inseln, die ja auch in Knives Out 2 eine Rolle spielte, das ist mittlerweile auch ein sehr, sehr totgetrampelter Pfad. Und trotzdem ist es natürlich auch, hat es auch irgendwas, es fällt ja in die Richtung so isolierter Raum oder unmögliches Verbrechen oder isolierte Gruppe und so weiter. Was eigentlich immer interessant ist, wenn man es kann, wenn man es gut macht. Und ich habe es genau deswegen genommen. 99% sind schlecht, die kann man gleich wieder weglegen. Aber das heißt nicht, dass man es jedes Mal weglegen kann. Und vielleicht ist der eine Treffer dabei und vielleicht ist die Einladung von Sophia Slater für mich der Treffer. Doch es geht weiter. Doch statt des erwarteten herrschaftlichen Anwesens finden sie ein verfallenes Herrenhaus vor. Von Festvorbereitungen keine Spur. Und auch dieser Satz hier, das hat mich eben interessiert und gegrippt. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Da erwarten die Silvestergäste, die dort eintreffen, ein schönes, blinkendes, geschmücktes Herrenhaus und finden ein heruntergekommenes Anwesen vor. Das hat schon irgendwie wieder ein bisschen so was Schauerliterarisches. Und wie wir alle wissen, kommt die Kriminalliteratur ja aus dem Schauerroman und spielt auch gern mit diesen Elementen. Und das zieht mich dann auch immer ein bisschen an. Weiter im Text. Unklar ist auch, wer das Fest organisiert und die Einladungen verschickt hat. Die Gäste beschleicht das ungute Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Ach was. Doch das nächste Boot zum Festland kommt erst nach den Feiertagen wieder vorbei. Naja, wer hätte es gedacht? Die Handys haben keinen Empfang und das ist immer wichtig. Also Handys im Kriminalroman, ja, die muss man irgendwie ausschalten und das ist natürlich in der heutigen Zeit blöd. Die Autoren, die sich sowieso in die Vergangenheit begeben, die haben es da leichter, diesen ganzen Technikunsinn und diesen ganzen Techno-Quatsch irgendwie außen vor zu lassen. Aber jene, die in der Gegenwart schreiben, die müssen es natürlich entweder geschickt mit einbinden oder irgendwie eliminieren. Und hier haben die Handys jetzt einfach mal keinen Empfang. Schluss der Sache. Das ist jetzt mal die Prämisse, die wir brauchen. Und die Gruppe ist von der Welt abgeschnitten. Das ist wichtig, genau. Am nächsten Morgen wird eine von ihnen tot aufgefunden und unter den verbleibenden Gästen macht sich die Angst breit. Zu Recht. So, das ist jetzt der Klappentext. Der gibt nichts her. Der gibt einfach nur das her, was wir schon tausendmal gesehen und gehört haben, und spricht natürlich die Freunde von diesen isolierten Inseln und isolierten Häusern und isolierten Herrenhäusern und was weiß ich, wo man das alles, was man alles isolieren kann, die spricht die natürlich gezielt an. Für mich ist es trotzdem kein Grund, das jetzt außen vor zu lassen. Wie gesagt, und da bin ich mal gespannt und deswegen habe ich das mit draufgenommen. Genauso kritisch, ja, was heißt kritisch? Genauso überlegt habe ich, ob ich das nächste Buch, also das letzte Buch jetzt auf der Liste, Der letzte Wolf von S.A. Cosby. Und da haben wir auch wieder einen Verlag, der ist zwar bekannt, aber den hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Und das ist Ars Vivendi. Und dieses Buch erscheint am 31. Oktober bei Ars Vivendi. Und warum ich skeptisch war bei diesem Buch, naja, das ist so eine persönliche Sache. Das ist, alle werben jetzt, der Verlag wirbt natürlich auch damit mit Barack Obama. Das gehört auf seiner Leseliste oder Sommerleseliste, was Barack Obama da eben immer macht. Und natürlich wirbt man damit, das zieht. Bei mir ist es eher umgekehrt. Bei mir, wenn man so jemanden wie Barack Obama oder irgendwie so Leute aus dem Hut zaubert, also mit Politik oder Politiker, die irgendwas lesen, interessieren mich nicht. Mich interessiert nicht, was irgendein Politiker liest, und meistens liest er ohnehin nicht das, was ich für mich persönlich als gut befinde. Es wäre aber eben ungerecht, jetzt einfach nur, weil der gute alte Barack Obama dieses Buch gut findet, zu sagen, ja gut, dann schaue ich da gar nicht erst rein. Also, der Text geht so. Titus Crown oder Titus Crown kehrt nach jahrelanger Arbeit für das FBI in seine Heimat Charon County, Virginia zurück und wird dort zum ersten schwarzen Sheriff in der Geschichte des Landstrichs gewählt. Und hier sieht man schon, warum Barack Obama sich dafür interessiert. Ein Jahr nach der Wahl wird ein junger Schwarzer von örtlichen Deputies erschossen. Titus verspricht, die Hintergründe aufzuklären, doch bei seinen Ermittlungen stößt er auf ein Massengrab und sieht sich zum ersten Mal einem Serienkiller gegenüber, der in den dunklen Wäldern und auf einsamen Feldwegen lange Zeit unbemerkt getötet hat. Und das ist, jetzt kommen wir zum Punkt, warum ich es dann doch aufgenommen habe. Hier geht es um einen Serienkiller, der in den dunklen Wäldern und auf einsamen Feldwegen lange Zeit unbemerkt getötet hat. Es ist ein Setting, das mich grundsätzlich interessiert. Titus versucht, seinen Instinkten treu zu bleiben, eine Massenpanik zu verhindern, obwohl hier jeder jeden kennt und Gerüchte schnell die Runde machen, und gegen den alltäglichen Rassismus zu kämpfen, während er sich auf die Jagd nach dem Killer begibt. Es ist, wie gesagt, ich glaube, dass die Qualität von S.A. Cosbys Buch Der letzte Wolf groß ist. Ich habe noch nie in Cosby gelesen, aber ich weiß, dass da natürlich auch ein literarisches Geschick dahinter steckt. Nur interessieren mich viele Themen manchmal nicht, oder beziehungsweise haben mich die Themen bis jetzt noch nicht so umarmt, dass ich sage, ich will da auf jeden Fall mal reinschauen. Diesmal ist es auf jeden Fall so. Es kann gut sein, also gut jetzt von mir aus gesehen, es kann mich ansprechen, das sehe ich dann immer erst, wie der Schreibstil ist und wie die ganzen Zusammenhänge, wie die Figuren miteinander spielen. Also sagen wir mal die ersten 50 Seiten, dann weiß man Bescheid. Und ich werde dem Buch auf jeden Fall eine Chance geben. Es hört sich interessant genug an, auch wenn ich zugeben muss, dass das jetzt nicht das Lesefutter ist, das ich bevorzuge, habe ich es auf meiner Liste stehen. Das waren jetzt die 8, die ich für Oktober gehighlightet habe. Wie gesagt, schreibt mir bitte schreibt mir rein, was ich vergessen habe, was ihr gehighlightet habt, oder ob ihr irgendein Buch von dem, was ich euch hier jetzt genannt habe, ob ihr das vielleicht auch auf eurer Liste habt. Und damit verabschiede ich mich und wir hören uns ja sowieso bald wieder. Das hoffe ich zumindest, dass ihr auch wieder dabei seid. Bis dahin, danke fürs Zuhören, gehabt euch wohl.